Aber es kann man ja alles, was wir jetzt herumplänkeln, kann man ja wegschneiden vorher. Das
ja, müssen wir.
Starte jetzt einmal.
Ist das jetzt ein Ding?
Bisschen lauter.
Dieser Podcast wird präsentiert von unserem Partnerunternehmen Falkensteiner Hotels and Residences. Buchen Sie jetzt Ihren Sommerurlaub.
Willkommen bei Ist das jetzt ein Ding? Dem neuen Podcast aus dem Höruniversum der Tageszeitung Die Presse in Wien und ihrem Lifestyle-Supplement Schaufenster. Alle 14 Tage widmen wir uns künftig aktuellen Stilfragen und schauen uns die Themen genauer an, die uns gerade beschäftigen. Mit mir im Studio sind heute Valerie Zehethofer, Design- und Stilredakteurin aus dem Schaufenster.
Hallo.
Und Eva Dinnewitzer aus dem Pressefeuilleton mit ausgewiesener Popkulturexpertise.
Hallo.
Mein Name ist Daniel Kalt und ich leite die Lifestyle-Beilage des Presse-Schaufenster. Eva, Valerie, schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass wir heute da sind. Sagt unseren ZuhörerInnen doch bitte, was wir heute für große Themen besprechen werden.
Ich habe das Baby-Doll-Dress mitgebracht, das ja kürzlich einen Skandal ausgelöst hat. Darüber würde ich mit euch gerne sprechen.
Und ich werde mit euch über Männer, die Handtaschen tragen, sprechen. Daniel, was hast du uns mitgebracht?
Aufregend. Ich werde mit euch über Marilyn Monroe sprechen und sagen, ob sie uns eigentlich noch was bedeutet als Stilikone. Aber bevor es soweit ist und wir uns diesen großen Themen widmen, starten wir einmal für uns, auch für uns selber, weil das jetzt auch wirklich die erste Podcast-Folge ist, in unsere Aufwärmrunde mit unserer Rubrik Ding oder Unding. Der Gedanke war, dass jeder von uns, jeder einen Gegenstand oder ein Phänomen vorstellt und wir dann kurz entscheiden, was wir davon halten. Valerie, was für ein Ding oder Unding hast du heute uns vorzulegen?
Ja, Fußball-Weltmeisterschaft, wie schaut's aus? Fiebert's ja mit?
Bisschen schon. Tatsächlich habe ich mich gestern für so ein Wett-App angemeldet. Also nur so unter FreundInnen, jetzt nicht wirklich.
Oh mein Gott, ist die WM das schon das Ding?
Nein, das ist der Einstieg in das Ding. Okay. Ich sehe schon, Skepsis mit Daniel, aber vielleicht kann ich dich damit locken. Adidas hat WM-Trikots für Hunde herausgebracht. Zwar nur für die Nationen Mexiko, Kolumbien, Japan und Argentinien, aber dafür Größen inklusiv. Das heißt, die Trikots sind offenbar so konstruiert, dass sie ganz unterschiedlichen Hunden mit unterschiedlichen Felllängen und Flauschigkeitsgraden passen sollen. Das Ganze wird irgendwie als funktionale Kleidung für Hunde geframed. Ding oder Unding?
Welche, für die ballaffinen Hunde.
Welche Nationen bitte noch einmal? Completely random.
Mexiko, oder? Kolumbien, Japan und Argentinien.
Haben Sie das erhoben? Sind das die hundeaffinsten Fußballfan-Nationen?
Das wäre jetzt interessant.
Oder? Was?
Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen.
In Mexiko sind Chihuahuas auf jeden Fall a thing, ne? Also, Eva, du hast einen Hund.
Ich habe einen Hund. Naja, ich habe ja mitbekommen, es gab ein bisschen einen Aufschrei. Es gibt ja eigentlich immer einen Aufschrei, sobald man Hunde irgendwie schmückt oder anzieht oder generell Tiere. Was ich nicht ganz verstehe, nicht immer, weil also mein Hund zum Beispiel hat keine Unterwolle, der braucht tatsächlich im Winter was zum Anziehen, weil sonst ist ihm kalt. Deshalb denke ich mir, könnte ich ihm eigentlich auch ein Trikot anziehen, warum nicht? Ich würde es mir jetzt nicht bestellen. Ich glaube, hätte Österreich eine Hundevariante, würde ich schon witzig finden.
Aber im Juli? Ich meine, sie ist doch jetzt
ja,
einfach
da ist
heiß.
Dann wahrscheinlich
also in Argentinien
heiß,
ist jetzt Winter, ne?
Man könnte es dann nass machen. Das ist dann zum Beispiel wieder kühlend.
Ein kühlendes Trikot.
Ja, ich glaube, ich würde es, mein Hund heißt Karl. Ich würde es dem Karli wahrscheinlich, ich sag Ding, ja.
Okay, ja, also Unding.
Ja, das war klar, dass
natürlich,
du Unding.
Das ist ein Unding.
Du bist bei den Tierfreunden, weil die sind natürlich, wie du sagst, nicht im Just.
Nein, ich bin bei den Leuten, die nicht, also ich bin nicht so, ich verstehe Superfandom nicht, jetzt breche ich gleich in der ersten Folge.
Okay, aber Bonusfrage. Okay. Wie findet ihr die Trikots der Österreicher? Das Heimtrikot ist ja erstmals rot-schwarz, das Auswärtstrikot ist von Kaffeehaus-Tischen inspiriert und soll an Marmor erinnern.
Ja, mir gefällt es nicht. Ich sag's kurz.
Ich habe es irgendwann aus dem Augenwinkel gesehen. Und, aber sind das dieselben bei der WM oder bekommen sie dann nochmal eigene Kaffeehaus?
Nein, das sind schon, ja, das sind doch die, wo dann einige gesagt haben, das schaut aus wie Krampfadern, das war nicht richtig.
Ah, right. Okay, ja, klingt nicht gut. Nein, auf jeden Fall. Ich bleibe bei Unding. Aber da rede du, bekenne Farbe.
Ja, Unding, glaube ich. Ja, ich finde sie jetzt auch nicht.
Ich würde es interessant finden, wenn jetzt tatsächlich es auch Österreich gäbe, ob man es dann sehen würde. Wenn das Hot Take, die Valerie schickt ja manchmal in der Früh am Weg von der, wenn sie in die Arbeit ist, Fotos von einer Hundezone, wo
das
sie
stimmt,
Hunde beobachtet.
Mein Happy Place. Ich habe keinen Hund, aber ich schaue ihnen gern zu.
Leihhunde. Also was ist jetzt eher Unding, oder? War das das Fazit?
Ich glaube, ich bin die Einzige, die es für ein Ding hält.
Ist okay, aber du hast dann einen Hund.
Wir sind ein bisschen zwiegespalten.
Deshalb zählt meine Stimme doppelt.
Ich bin nicht zwiegespalten. In mir Ruhe, ich da, meinungsmäßig.
Na, schauen wir mal, wie oft die Österreicher mit ihren Trikots zum Einsatz kommen.
Genau.
Fingers crossed natürlich, fingers crossed. Eva?
Ja.
A thing.
Ja, ich habe euch auch eigentlich was Lifestyle-Untypisches mitgebracht. Und zwar habt ihr mitbekommen, dass Shrek, der grüne Ogre, wieder ein Ding ist?
Nein, ich bin Shrek-Banausin.
Ah, ja. Ich bin zu alt für Shrek. Da war ich schon erwachsen.
Es ist tatsächlich ein Ding meiner Kindheit irgendwie. Und es wurde heuer der 5. Teil angekündigt, der aber erst 2027 herauskommen soll. Und jetzt ist es irgendwie ein a thing online. Und Shrek wurde, obwohl er so aussieht, wie er aussieht, zum Traummann erklärt. Also es gibt die These online, dass jede heterosexuelle Frau mit Shrek was anfangen würde. Und zwar ohne Ausnahme. Das soll so ein bisschen die Gegenthese sein zu Look Maxing, also dem, dass man immer schöner werden will, um anderen zu gefallen, und soll quasi Frauen darstellen, als wie wenig oberflächlich sie sind, weil Shrek ist halt ein herzensguter Ogre, muss man dazu sagen. Jetzt hat Lego sogar einen Shrek rausgebracht und ich würde gern von euch wissen, erstens, würdet ihr den Shrek gern zusammenbauen?
Ja, muss man den zusammenbauen oder ist es so eine von diesen kleinen Figuren, die man irgendwo herstellt?
Nein, das muss man wirklich zusammenbauen. Ah. Und zweitens, wenn er dann zusammengebaut ist, würdet ihr ihn euch gerne aufstellen irgendwo. Anschmachen.
Ja, Lego prinzipiell super Sache, oder?
Also die dritte Frage, finde ich, ist, sind wir Fans von diesen Leuten, von diesen zusammengebauten Lego-Figuren, die dann herumstehen auf Regalen?
Das sind doch diese Lego-Blumensträuße, sind doch total...
Ja,
das
wirklich war
ein
wirklich
Ding.
Ein Ding, ja. Voll. Ja. Genau, und jetzt kommt eben Shrek als Dreamboy mit dem
Staubfang.
Also ich kann tendenziell mit Lego mehr anfangen als mit Shrek. Mhm. Aber das Shrek sexy ist und dass alle Girls auf Shrek stehen, finde ich spannend. Da würde ich gern mehr drüber erfahren. Ich habe gesagt, ich bin ein Banausin, ich kenne
Filme
weißt,
auch. Du weißt, wie
er ausschaut. Ich weiß, wie er ich habe ihn auch, wir haben sehr gebrieft, kurz auch gegoogelt und diese drötenförmigen Ohren sind cute, das muss man sagen. Aber abgesehen davon, puh, ich weiß
he's
nicht.
He's a good one, oder?
He's a good one,
aber
ja,
ein bisschen schwierig?
Na, ich finde es wirklich gut. Ja, schwierig wäre es nicht schwierig. Aber er ist wirklich gut. Ja.
Ja, also ich glaube zum Beispiel, dass, also würde ich jetzt mutmaßen, dass er ein ähnliches Sex-Appeal in der schwulen Szene nicht entfaltet. Aber jetzt der Traummann jedes schwulen Mannes ist. Aber ich finde, ja, man soll doch mit den Händen, also ein bisschen sich was anderes tun, als immer nur am Handy herumwischen und so weiter. Und da ist doch sowas Lego zusammenbauen gut. Und wenn das Shrek ist, wenn man damit in den Zeitgeist eintaucht, dann finde ich, it's a thing. Dafür.
Mhm. Es ist ein Ding.
Cool. Ja, ich finde auch. Ja, ich muss sagen.
Findest du ihn sexy?
Nein, eben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin zu oberflächlich. Ich würde nichts mit ihm anfangen, auch wenn er extrem lieb ist. Aber ich würde also so Lego zusammenbauen und dann irgendwo so einen kleinen Shrek rumstehen haben.
Ist er eigentlich so über Menschen groß oder ist er ein Zwerg? Was ist
Nein, ist schon groß.
Ah, groß. Mhm. Ja, ein Hühne.
Naja.
Okay, gut.
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, passt mal auf. Ich habe etwas mitgebracht. Ich habe es noch nicht realitär gesehen. Es ist mir als Werbung vorgekommen. Ich glaube, also erstens Disclaimer, es gibt es, glaube ich, in Europa nicht zu kaufen. Man müsste es sich aus den USA bestellen. Es nennt sich Brick. Es ist ein kleines Gerät, so etwas Magnetähnliches, das kann man sich zum Beispiel auf den Kühlschrank tun. Kommt in Kombination mit einer App also etwas kompliziert, für Smartphone. In dieser App definiert man andere Apps im Handy, wo man glaubt, dass man ein hohes Suchtpotenzial hat. Also sagen wir vielleicht bei uns TikTok, Instagram, was kannst du, Twitter, also X. Und dann musst du, also zwei Handgriffe, wenn du das Gefühl hast, es nimmt überhand jetzt gerade an deinem Tag, dann öffnest du auf deinem Handy diese Brick-App, sagst, okay, jetzt möchte ich mich selber sperren. Und dann musst du aber hingehen zu diesem Brick, dem physischen Objekt, und mit dem Handy drauf tappen.
So wie beim Zahlen, beim Kontaktlosen.
Genau. Mhm. Und dann sind diese Apps, die du vordefiniert hast, gesperrt. Also du kannst sie aufmachen, aber es passiert dann nichts. Du siehst dann auch nichts anscheinend. Oder irgendeinen grauen Screen, wo steht, möchtest du deine Zeit nicht anders besser verbringen oder so. Bis du dann wirklich wieder diese Doppelgeste machst, das in der App zu entsperren und eben zu diesem physischen, also das Ding ist wirklich dieses physische Ding, und dass du sagst, zum Beispiel du gehst auch aus dem Haus und bis du wieder zu Hause bist und in der Nähe von diesem Magnet, kannst du diese Apps nicht. Also, findet ihr, das ist, is it a thing, wenn man das Gefühl hat, man ist auf dem Weg in die Internetsucht, ist es Nicorette?
Ich fand es so lustig, weil, wie gesagt, wir haben uns ja vorab kurz gebrieft, welche Themen wir mitbringen. Und da hast du wohl irrtümlich geschrieben, dass du gerne über ein Ding sprechen würdest zur Handysuchtsteigerung. Das fand ich super. Endlich ein disruptiver Ansatz.
Ja. Ja, also ich muss sagen, also für mich persönlich auf jeden Fall ein Ding. Ich hätte es gern. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte es auch. Vielleicht ist das meine Generation, aber ich bin schon sehr viel im Handy. Und ich wäre gern weniger im Handy. Mhm. Ich habe Phasen, da schaffe ich es. Und aktuell ist zum Beispiel eine Phase, da schaffe ich es gar nicht. Also ich wäre gern weniger am Handy und bin irgendwie mehr denn je am Handy, habe ich das Gefühl.
Glaubst du, ich frage mich bei solchen Sachen halt immer, würde man es nutzen? Oder ist es dann einfach so ein Ding, das da am Kühlschrank... Ich habe so eine Staubphobie offensichtlich, schon wieder Staub aus dem Kühlschrank verstaubt.
Ich kann dazu nur sagen, dass ich mir vor ein paar Jahren die Bildschirmzeit limitiert habe auf 30 Minuten pro Tag, also über Instagram. Und seither muss ich alle 5 Minuten wegdrücken, dass ich schon zu lang online bin, weil es mir zu mühsam ist, es wieder abzuschalten. Genau. Und ich habe es also nicht geschafft, mich dran zu halten, sondern habe mir das Leben auch noch zusätzlich verkompliziert. Indem ich ständig dran erinnert werde.
Ja, ich habe das auch.
Man kann ja dann entweder, man sagt, bis klicken. Heute komplett ignorieren oder 10 Minuten dazufügen, also snoozen. Nein. Machst du snoozen oder machst du das auch?
Nein, lustig. Okay, ich bin so ehrlich und gleich beim ersten Mal, wenn es kommt, bin ich Limit heute ignorieren.
Exactly.
Und das mache ich
auch.
Jeden Tag.
Ja, genau, yes.
Naja, also ja, ich hätte es gern.
Valerie?
It's a thing.
Nein, Unding. Ich glaube, es ist sinnlos.
Es bringt nichts. Ja, ich befürchte auch.
Aber
ich denke,
vielleicht ist es für die körperliche Betätigung irgendwie, dann ist
du musst zumindest aufstehen.
Sport.
Ja, die Frage ist, ob diese Geste den großen Unterschied macht, aber ich glaube einfach auch. Also ja, ich glaube, es ist auch wie ein Eingeständnis des absoluten Unvermögens, dass man das hat und dann findet man es auch noch blöd und dann nutzt man es nicht und dann hasst man sich doppelt. Aber man kann natürlich jemanden, der in die USA reist für die WM, um zurück zu den Trikots einen Bogen zu spannen, bitten, das mitzubringen. Ich glaube, ungefähr $60 kostet
es. Oh, aber das ist schon viel. Ich glaube, das wäre so. Wieder nicht wert. Meine Handysucht wäre dann doch. Naja.
Das heißt, dann wird es zum Unding?
Na, ich bleibe dabei. Ja, ich meine, wenn es bei uns erhältlich wird, sage ich.
Aber wir sind zweimal Unding, einmal Ding und damit... Ist
bin schon wieder
Runde
überstimmt, oder?
Du bist halt.
Jedes Mal.
Du bist einfach eine gute Seele und wir sind evil.
Die Lifestyle-Minute. Ein Moment für das Besondere. Was macht den perfekten Sommerurlaub aus? Das Blau des Meeres, das man noch Wochen später vor Augen hat. Der Geschmack von frischem Fisch bei Sonnenuntergang. Oder einfach das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Falkensteiner verbindet all das und mehr. Mit Hotels und Ressorts an den schönsten Küsten Europas lädt Falkensteiner ein, den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Das Resort Punta Scala in Kroatien ist dabei ein besonderes Juwel. Dalmatinische Leichtigkeit, mediterranes Flair und 5-Sterne-Komfort direkt am Meer. Türkisblaues Wasser, weitläufige Strände und ein Service, der keine Wünsche offen lässt. Hier beginnt echter Urlaub. Mehr Informationen finden Sie auf falkensteiner.com/Sommerurlaub.
Nachdem wir jetzt unseren locker-flockigen Magazin-Intro-Teil absolviert haben, wird es jetzt ernst. Wir gehen nämlich zu unseren großen Themen über. Ist das jetzt ein Ding? Heißt in dem Sinn natürlich auch, dass wir uns mit Sachen beschäftigen, wo die gerade so in der Luft liegen und wo wir glauben, dass die Menschen vielleicht, dass sie den Menschen untergekommen sein könnten. Wie zum Beispiel der 100. Geburtstag von Marilyn Monroe. Also Marilyn Monroe, sie gilt tatsächlich als die berühmteste Schauspielerin des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch aller Zeiten. Sie wurde geboren am 1. Juni 1926. Ihre Kindheit und Jugend waren extrem schwierig. Also sie wurde weitergereicht von Pflegeheim zu Pflegeheim, von Pflegefamilie zu Pflegefamilie. Es war wirklich auch vieles war trist und tragisch. Ihre Mutter war geisteskrank und sie hat es dann aber geschafft, natürlich diese Karriere zu absolvieren. Sie wurde entdeckt bei einem Fotoshooting tatsächlich in einer Rüstungsfabrik als Fabriksarbeiterin. Hat dann begonnen als Model zu jobben und später als Schauspielerin. Der große Durchbruch kam mit der Hauptrolle in Niagara 1953. Und nur 9 Jahre später ist sie dann schon an einer Überdosis Barbituraten gestorben. Ich würde euch jetzt einmal grundsätzlich fragen, gerne, was habt ihr für ein Verhältnis zu Marilyn? Ist sie euch? Bedeutet sie euch etwas? Findet ihr sie? Also könnt ihr das nachvollziehen? Wer sie zum Beispiel jetzt aus dem Bauch heraus, wenn man euch fragt, war die berühmteste Schauspielerin des 20. Jahrhunderts? Ergibt es Sinn, dass das Marilyn ist? Valerie? Eva?
Ja, tatsächlich hatte ich bisher eigentlich relativ wenig Bezug zu ihr. Ich meine, jeder kennt Marilyn und hat so popkulturelle Versatzstücke zu ihr parat. Aber ich habe mich ehrlicherweise erst jetzt, als ich erfahren habe, dass wir auch hier über sie sprechen werden, nochmal intensiver mit ihr beschäftigt. Und ich muss schon sagen, dass einen ihre Geschichte extrem in den Bann zieht. Auch weil sie so viel vorweggenommen hat als Künstlerin, dass seitdem Generationen an Popstars zitieren. Eva?
Ja, lustig. Das Erste, woran ich denke, ist tatsächlich mein Großvater, der immer schon riesen Marilyn-Fan war. Er hat zum 70er damals sogar so riesige Bilder von ihr bekommen, die bis heute in der Wohnung von meinen Großeltern hängen.
Wirklich?
Also das ist das, woran ich denke. Und ich hatte eigentlich darüber hinaus lange gar nichts von ihr mitbekommen. Also eben auch das ähnlich wie bei dir, Valerie, erst jetzt mich so ein bisschen damit beschäftigt und weiß jetzt auch viel mehr über sie. Davor war sie für mich einfach so eine Filmikone aus der Zeit meiner Großeltern quasi.
Ich finde, die Filme sind halt irgendwie so, auch, ja, also jetzt aktuell, war dann in Wien, waren sie auch zu sehen im Rahmen einer Retrospektive, aber sonst waren das eher so Nachmittagsfilme, die so dahin gehen. Also es war, eigentlich ist es jetzt vielleicht nicht so das Cineastenthema Nummer 1, Marilyn Monroe, aber ich finde es jetzt auch, also ich habe mich jetzt natürlich auch etwas intensiver mit ihr beschäftigt, anlässlich des Geburtstags und fand es dann beeindruckend, dass sie innerhalb von so relativ wenigen Jahren, eigentlich eines Jahrzehnts, diesen Ruhm erlangt hat und zwar relativ schnell. Und sie ist natürlich jetzt, finde ich, auch jemand, eine Frau, der dann im Nachhinein oft so zugeschrieben wurde, dass sie sich eigentlich dass man sie über ihre Beziehungen definiert hat, eigentlich auch. Und als wäre sie so ein ohnmächtiger Spielball des Studiosystems in Hollywood gewesen. Und dabei hat sie eigentlich schon 1955 versucht auszubrechen und ihre eigene Produktionsfirma gegründet. Also das finde ich ja schon auch als Empowerment-Folie relativ erstaunlich, oder?
Ja, ich finde auch, was sie so modern macht, ist, wie bewusst sie diese Kunstfigur performt hat.
Mhm. Ja.
Von dem, ja, ihr ganzer Habitus und die, ja, eben auch diese Entscheidungen, die sie getroffen hat.
Ja, sie hat genau gewusst, wie die Bilder funktionieren. Zumindest total, hat man den Eindruck. Und ich glaube schon auch, dass sie es geschafft hat, sich die Kontrolle über ihr Image zumindest teilweise zurückzuholen. Wenn auch mit einem weinenden Auge, glaube ich. Ich glaube, es war schon trotzdem tragisch. Also beides.
Und ich glaube, dass sich eben diese Persona total verselbstständigt hat, weil wenn man sich Interviews mit männlichen Wegbegleitern anschaut in diesen Dokumentationen, merkt man halt, wie sehr diese Frau vereinnahmt worden ist und wie einfach jeder so seine eigene Marilyn-Version hat und der weiß das und er weiß das und überhaupt die Spekulationen, wenn es dann nur um ihren Tod geht, das ja sowieso, aber gerade diese Männer und die Studiobosse und der sie entdeckt hat und hin und her und alle wissen was über sie und hin und her und haben so ihre Marilyn.
Ja, ich finde auch, und ich finde, was ich interessant fand, in späteren Jahrzehnten eben, also wenn man sich jetzt auch aus der Perspektive dieses Podcasts vielleicht so, dass so eine Modefolie drüber legt und eine Folie der Iconic Looks, dann für mich ein Popstar, die sich ja ganz stark auf Marilyn berufen hat, war natürlich Madonna von Anfang an, die ja eigentlich auch eher brünett ist von Haus aus und die sich dann dieses Platinblond zugelegt hat. Und Marilyn Monroe übrigens selbst eben auch. Angeblich hat das Studio mit ihr 12 Shades of Blonde ausprobiert, bis sie dann bei der richtigen Nuance von Platinblond waren und so. Und es gab eben ist eben auch die Frage, ist es jetzt für generationell abhängig vielleicht für manche, dass das Video von Madonna zu Material Girl bekannter, wo sie dieses pinke Kleid anzieht mit diesen Abendhandschuhen und das eigentlich rekurriert auf das The Pink Dress, den Marilyn Monroe trug in Gentlemen Prefer Blondes. Als sie sagen, Diamonds are a girl's best friend. Aber ich finde das eben auch ganz interessant, dass man sagt, es gibt so eine Kontinuität von Madonna, die dann ja auch zum Beispiel relativ früh ihre eigene Produktionsfirma gegründet hat, um einfach auch zu sagen, okay, ich möchte mein eigenes Geld verdienen mit der Musik, die ich mache und andere Künstlerinnen und Künstler produzieren. Also das finde ich schon, fand ich da rückblickend interessant und dann auch die Tatsache, dass also gefühlt Madonna immer noch so Marilyn Monroe, eine Folie ist, die man so drüberlegt über Frauen oder über Stars wie Anna Nicole Smith vielleicht. Oder ich glaube, manchmal hört man jetzt sogar Sydney Sweeney.
Ich wollte gerade sagen, ja, oder eben auch Paris, ich finde auch Paris Hilton dann später, Pamela Anderson. Ich finde auch Kim Kardashian auf gewisse Art und Weise, auch wenn sie, aber ich glaube, wir sprechen noch über sie, aber das, auch wenn sie ein ganz anderer Typ ist, optisch, finde ich, dass diese, auch ihre Persona, diese öffentliche Persona, dass das irgendwie Parallelen hat.
Ja, sehe ich auch.
Und ja, also wenn Kim Kardashian, das ist ja irgendwie natürlich, also sie sagt ja selber, es war eigentlich ihr unliebster Auftritt bei der Met Gala, aber 2022 trug Kim Kardashian eben das tatsächliche Kristallglitzerkleid, das Nude-Farben eigentlich, das Marilyn Monroe im Jahr ihres Todes trug, 1962, als sie für John F. Kennedy Happy Birthday, Mr. President sang, zu einem Zeitpunkt, als man ihr, oder später sagte man ihr danach, dass sie immer eine Affäre mit ihm gehabt hätte und das ist eben Teil dieses Mythos, der eigentlich auch ihren Tod umrankt, wo man sagt, die Kennedys könnten da involviert gewesen sein. Ja, also und Kim Kardashian, die sich dann eben die Haare blond gefärbt hat und die das Originalstück von einem Museum sich ausgeborgt hat und nicht einfach nur eine Replika, was ja auch eine Option gewesen wäre, auf zur Met Gala trug und dann aber sehr...
Sie hat dann, glaube ich, im Laufe des Abends hat sie dann die Replika angezogen, also nur für den Red Carpet war das Original, so werde ich mich erinnern.
Und im Nachhinein hat sie dann geheißen, sie hätte das Kleid zerstört, natürlich alle Textilrestauratoren und Kustoden von Textilsammlungen in Museen haben sowieso weinen ja beim Gedanken, dass man etwas, ein Museumsstück außerhalb einer Vitrine zeigen könnte. Aber es wurde dann immer dementiert oder das Museum, das Privatmuseum hat das Kleid ersteigert, gesagt, sie hat es gar nicht kaputt gemacht und so. Aber irgendwie auch so, weil Kim Kardashian selber anscheinend mit dem nicht so zufrieden war.
Mit ihrem Haarstyling war sie scheinbar so unzufrieden. Mhm. Also das hat so einen ganz sleek gegelte Haare getragen und war scheinbar unglücklich, wie sie jetzt mal irgendwie gesagt hat.
Aber ist es der Marilyn-Fluch? Gibt es den Marilyn-Fluch im Modekontext?
Ich glaube, den gibt es nicht. Ich habe übrigens vorhin auch noch dran gedacht, dass ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ryan Gosling hat sich ja auch bezogen auf dieses Diamonds are a girl's best friend, wie er bei den Oscars I'm Just Ken dargeboten hat. Habt ihr das noch im Kopf, wie das war? Das war eine ähnliche Kopie.
Wirklich?
Mhm. Aber zu deiner Frage, also mir hätte eine Nachbildung des Kleids auf jeden Fall gereicht. Ich finde es aber jetzt auch nicht den großen Fauxpas. sich da das Original zu holen, wenn man kann. Ich finde, so wird Modegeschichte halt fortgesetzt. Das ist doch auch okay, oder?
Es ist halt so eine tragische Geschichte. Man muss letzten Endes dann, weil es auch so kurz vor ihrem Tod war und diese, die Frage ist, ist es irgendwie eigentlich guter Geschmack, sich von ist Marilyn noch greifbarer als andere historische Figuren, wenn man sich so ein Archive-Piece ausborgt? Mhm. Kann man da nur verlieren, wenn man sich so ein Kleid anzieht?
Ich fand es irgendwie smart. Also ich weiß eh, dass ganz viele aufgejault haben und eben, ja, jetzt hat sie das Kleid ruiniert und hin und her. Weil das Thema, der Matt war ja damals das modische Erbe der USA und Gilded Glamour. Und ich meine, was ist mehr American als Marilyn? So. Ja, also ich fand den Look eigentlich ganz cool. Und prinzipiell dieses Kleid, Bob Mackie oder wer hat es entworfen, das ursprüngliche Kleid, das,
das
Marilyn getragen hat, das ist ja auch, ich finde, das hat auch wieder so viel irgendwie die Transparenz und der Glitzer, das hat auch was in die Mode gebracht, was vorher eigentlich so gar nicht wirklich da war. Also es ist schon sehr iconic, finde ich.
Aber jetzt reden wir doch weiter über jemanden, eine Person, also eigentlich nicht, dass wir, aber jedenfalls die Person, die eine Rolle spielt in dem, was du uns erzählen willst, Eva, war ganz kurz gemeinsam mit Marilyn Monroe am Lee Strasberg Institut in New York, wo sie sich ebenfalls zur Schauspielerin ausbilden ließ 1955 und 1956 hat sie dann Carol Burke, nämlich die Hauptrolle gespielt in einem Film, der für dich ganz wichtig ist, heute.
Ja. Stimmt, aber du musst dann eigentlich mehr darüber erzählen, weil ich den Film ja gar nicht kenne, weil ich viel zu jung dafür bin. Ich sage euch vorher, warum wir dann kurz auch über diesen Film reden werden und über diese Schauspielerin. Ich wollte nämlich was anschneiden, das schon ein bisschen länger her ist, nämlich Anfang Mai, aber auch, weil es ganz gut eben zu Monroe und zu dieser Zeit passt. Olivia Rodrigo, ein Popstar aus den USA, hat kürzlich mit einem Kleid für Empörung gesorgt. Ein sogenanntes Baby-Doll-Dress. Es ist ein sehr kurzes, locker fallendes Kleid, ein bisschen wie ein Nachthemd. Und darunter trug sie Bloomers, also diese kurzen, auch luftigen Höschen, die dann hervorschauen, fast so ein bisschen bindelartig, mit Gummibändern an Hüfte und Bein. So, genau, also der langen Rede kurzer Sinn. Olivia Rodrigo hat ein solches getragen und damit eine heftige öffentliche Debatte ausgelöst, ob sie damit denn nicht Infantilisierung fetischiert, also das Mädchenhafte, das Kindliche. Online gibt es dafür den sehr schieren Begriff Pedocore, also kurz für Pädophilie. Also so nennt man quasi das Spiel mit kindlichen Codes, die dann sexualisiert werden. So, jetzt ist die Debatte eigentlich gar nicht neu. Schon in den 90ern hat man darüber diskutiert, als Giorgio Armani und Anna Sui Babydoll-Kleider auf den Laufsteg brachten. Ich habe mir ein paar Kritiken von damals angeschaut, die waren horrend. Und auch die Musikerin Courtney Love zum Beispiel hat zur gleichen Zeit schon solche Kleider getragen, die dann mit Punk-Elementen kombiniert, eigentlich genau um diese Mädchenhaftigkeit zu unterlaufen. Und bis heute, viele, viele Popstars sind ja leichtest bekleidet auf der Bühne, auch im Babydoll-Kleid. Kürzlich zum Beispiel Sabrina Carpenter, da hat niemand aufgemuckt. Zumindest war die Debatte nicht so groß. Und überhaupt ist es ein bisschen ein Zwiespalt, dass ja Frauen im Rampenlicht den männlichen Blick anprangern, aber auch genau mit dieser Körperinszenierung arbeiten, was mich auch ein bisschen an Monroe erinnert hat wiederum. Genau, vielleicht sogar arbeiten müssen. Also das war dann mein Gedanke. Lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster? Was glaubt ihr? Also dieses Spiel mit dem männlichen Blick.
Was mir dazu einfällt, ist, ich habe vor kurzem ein Video-Interview mit der deutschen Rapperin Ikki Mel gesehen, die ja gerade viel besprochen wird und sehr provokant ist in ihrem Auftreten und in ihrer Arbeit. Und indem sie sagt, dass sie am Anfang ihrer Karriere sich immer um einiges jünger gemacht hat, obwohl sie jetzt erst, glaube ich, gerade mal Ende 20 ist, weil so sinngemäß irgendwie mit Ende 20, mit Anfang 30 ist man sonst ja durch als Frau und das in dem Business. Und das fand ich von einer Frau, die sich selbst als Feministin bezeichnet, schon eine ziemlich steile Ansage. Und ich würde eben sagen, ja, das zeigt, dass sich, wenn man sich die erfolgreichsten Frauen in der Entertainment-Industrie anschaut, würde ich sagen, dass du recht hast und dass diese Mechanismen auch total internalisiert sind. Dass man, ja, das vielleicht auch gar nicht mehr hinterfragt, so, dass man das irgendwie auch braucht, wenn man auf einer Bühne steht oder präsent ist in den Medien.
Ich finde, wenn du das eben auch erwähnt hast, dass bei Sabrina Carpenter in Coachella oder so eigentlich das dann ausgeblieben ist, wo sie ja übrigens auch mit Madonna ähnlich knapp bekleidet. Ich kann, meine einzige Referenz in der Popkultur ist einfach Madonna. Wird jetzt ab jetzt in jeder Folge immer vorkommen, multiple. Ich finde es auch immer interessant zu beobachten, wie diese Empörungskultur funktioniert. Dass man sagt, etwas wird dann gar nicht beanstandet und etwas fast ganz Vergleichbares oder Identisches führt dann zum großen Aufschrei und macht dann die Runde. Und man sich fragt, hängt das an der Person? Ist diese Person gerade besonders unliebsam aus irgendeinem Grund? Oder passiert es zu einem Zeitpunkt, wo gerade auf Twitter mehr Leute hinschauen und wo dann dieses Geschrei oder dieses Aufjaulen, wie du vorher gesagt hast, irgendwie, dass das einfach hörbarer und sichtbarer wird? Und was wird dann, ich meine, gut, das ist, so funktioniert halt Aufmerksamkeitsökonomie, ex positivo, ex negativo, aber was wird zum Hashtag und was wird dann zum Pedo-Core? Was wird dann zu einem Core? Und ich meine, es ist ja wirklich vollkommen absurd, jetzt das dann so, also man kann jetzt vielleicht diesen Look kritisieren und auch sagen, es ist jetzt vielleicht dann irgendwie, es ist ja auch nicht so, ich finde, es ist einfach nicht so eine gute Silhouette. Aber
jetzt will ich schon noch wissen, warum das Babydoll Babydoll heißt. Ihr habt das angeteasert.
Ja.
Ja, wegen eines Films aus dem Jahr 1956. Die Schauspielerin heißt übrigens Carol Baker und nicht Burke. Und es war einfach, es fällt ungefähr ja auch in die Zeit, als Lolita von Nabokov in den USA veröffentlicht wurde. Ja, und es geht eigentlich um die Ehe einer jungen Frau mit einem älteren Mann, die aber nicht konsumiert wird. Und die Hauptfigur trägt eigentlich diesen Nachthemd-Look. Genau. Und sie ist eben die Titelfigur, heißt Babydoll. Und deshalb war das eben der Babydoll-Dress. Und das wurde dann natürlich auch dieser Nachthemd-Look dann kurz danach zum, also zur Mode. Weil nämlich der Film wurde dann auch von so Sittenwächtern geblacklistet. Und in einem Interview sagt aber die Baker, der Grund war gar nicht, dass die das jetzt so freizügig gefunden haben, sondern dass dieses Main Topic war, dass die Ehe nicht wie vorgesehen im Ehegesetz konsumiert wurde und dass das so präsent
oh Gott.
War. Ja.
Ich habe mir nämlich den Trailer angeschaut, weil ich muss ehrlich sein, ich kannte den Film nicht, auch nicht vom Namen.
Und ich habe ihn natürlich schockiert. In meiner ganzen Jugendzeit, ich bin ja aus den 50er Jahren.
Ja. Nein, ich war schockiert. Also allein im Trailer sieht man schon dieses Mädchen, das eben 19 Jahre alt ist, und diesen Mann mittleren Alters, bei ihm weiß man nicht genau, wie alt er ist, heiraten soll, die liegt da in ihrem Kinderbettchen und wirklich so nuckelt am Daumen. Also die wird so richtig babyhaft dargestellt und dann entwickelt sie halt irgendwie ihre ersten sexuellen Lüste für einen anderen Mann. Das ist eben das Problem, glaube ich, dass es eben nicht für den vorgesehenen Ehemann entwickelt wird. Aber auf jeden Fall ganz unangenehm dargestellt, weil sie so Sexobjekt und wirklich, wirklich kindlich ist. Also da verstehe ich den Aufschrei irgendwo. Also andere Zeit nochmal dazu, aber würde ich auch jetzt verstehen.
Oder eben in Lolita, da war es natürlich noch schlimmer. Also die Titelfigur von Lolita ist ja tatsächlich 12 und also die Protagonistin von Babydoll auch. Also.
Ja, also du hast schon gesagt, womit du Babydoll Dress verbindest, also mit dem Film in erster Linie. Ich wollte dich nämlich fragen.
Ja, und Courtney Love, also das ist eben ja. Schon auch so diese 90er Jahre. Aber das ist
hattet ihr mal ein Babydoll Dress? Habt ihr irgendeine Verbindung zu Babydoll Dresses so selbst?
Nicht wirklich. Ich habe, ich verbinde das mehr so mit diesem Bobo-Look, oder Boho-Look eigentlich, richtigerweise, der in den Nullerjahren irgendwie so angesagt worden ist, Frauen wie Sienna Miller, aber andere Schiene, auch Paris Hilton, also das sind für mich so, das verbinde ich ein bisschen damit. Courtney Love, ja, bin ich ein bisschen zu jung,
Okay. Es ist so ein bisschen Coachella auch,
ja,
dieses
Flatterkleidchen
im Wüstenwind.
genau, ich finde, es ist so ein, genau, dieser Boho.
Ich meine, dieser Baby-Doll-Dress, den jetzt die Olivia Rodrigo trug, war wirklich ja hüftlang eigentlich. Oder es war wirklich sehr kurz.
Ja, ja, es war sehr kurz. Aber das hat, sie hatte eben diese Blumenmuster drunter, die ja eigentlich, woran ich noch denken musste in diesem Zusammenhang, was ja auch sehr auffallend ist, es verschwimmen ja diese Grenzen zwischen Erwachsenen- und Kindermode immer mehr durch Social Media auch, weil wir alle, unabhängig vom Alter, eigentlich so gleiche Stilvorbilder sehen jetzt. Also, oder ganz, beziehungsweise nicht nur die gleichen, aber man kann sich als 15-Jährige an 30-jährigen Frauen orientieren, man kann sich aber auch als 40-jährige Frauen an einer 16-Jährigen orientieren und alles verschwimmt so ein bisschen. Und mir ist auch aufgefallen, ist, also Modeketten, die sich explizit für so an Teenager gerichtet haben oder teilweise gab es auch bei H&M und bei Zara so Linien für Jugendliche, für Preteens auch oder so. Die sind eigentlich alle aufgelöst oder verschwinden nach und nach aus dem Stadtbild und eben auch innerhalb der Ketten selbst. Genau, aber ist das, also erstens, ist euch das aufgefallen, dass das irgendwie nicht mehr so kategorisiert wird in Kinder, Teens, Erwachsene? Und zweitens, bringt uns das neue Freiheiten oder eben genau im Gegenteil, schafft es neue Probleme, wenn sich jeder auf einmal irgendwie anzieht?
Ja, eine interessante Beobachtung ist mir noch gar nicht so aufgefallen, ehrlicherweise. Ja, aber es macht total Sinn.
Das Wiener Stadtbild ist halt immer auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn du über das Hollywood Boulevard gehst, das sind ja immer sehr exzentrische Personen anzutreffen. Oder in New York, aber mittlerweile auch nicht mehr eigentlich. Es ist ja alles so uniform.
Aber ja, für mich ist es naheliegend, dass sich da, dass da die Grenzen verschwimmen und dass es diese Linien eigentlich nicht mehr braucht. Das würde ich sagen, ja.
Also eigentlich mehr Freiheit.
Ich finde, es ist ambivalent und es ist eben genau wieder, wie du auch sagst. Also einerseits ist irgendwie durch Social Media alles ist so gesteuert und eben die, auch diese Empörung ist so schnell da und dann regen sich wieder alle auf. Irgendwie gerade, ich kann, es ist wirklich peinlich, aber wenn ich jetzt wieder an Madonna denke, die, der dann ja immer vorgeworfen wird oder sie, die das selber auch thematisieren, die das ja auch sehr offensiv macht, ja, dass sie sich einfach wirklich, sie ist jetzt Ende 60, glaube ich, und die sich einfach anzieht natürlich wie eine, sie schaut doch super aus, aber sie zieht sich halt an wie einfach eine junge Performerin in ihren 20ern und so und dann gibt es immer diese zwei, oder diese, wer dann das kritisiert, landet natürlich sofort in diesem Ageist Egg. Und vieles kommt ja aus dem Ageist Egg, weil manche sagen halt auch einfach, es schaut nicht gut aus.
Ja, das war immer eine nächste Frage. Do we like the look? Also unabhängig von allem, gefällt es uns?
Ich würde schon sagen, dass ich würde einer Frau nicht unbedingt dazu raten, ein Babydoll anzuziehen, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen will, dass irgendwie auch was in dieses Outfit hineinerzählt wird. Also das, ich glaube, es ist ein Outfit, das man schon so mit Intention tragen sollte. Also es gibt schon auch so, bei Chloe, es gibt schon süße Babydoll-Kleider, die ich auch schön finde. Ich würde es persönlich nicht tragen, ist nicht mein Look, aber... Aber ja, es ist schon, es ist eben ein, irgendwie ein aufgeladenes ein Kleidungsstück.
Eva, hast du es daheim auf Taste im Kleiderschrank?
Nein, ich habe keins. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht tragen, ehrlicherweise. Aber für alle, die wollen, wenn das spezielle Kleid von Olivia Rodrigo gefällt, es ist von der Marke Génération. Und jetzt müsste ich wissen, wie man 78er Französisch ausspricht, aber du kannst mir helfen. Perfekt, genau.
Gut, ein kleiner Service-Input. Super. Genau. Also, und dann machen wir doch die nächste Folge, nehmen wir einfach im wir lassen alle Gender-Grenzen verschwimmen, wie auch die Valerie mit dem Thema, das sie mitgebracht hat, ein bisschen.
Genau so ist es. Wenn ich Männer und Handtaschen sage, woran denkt ihr? Welche Bilder werden da bei euch wach?
Bei mir werden zwei Dinge wach. Einmal David Beckham mit einer, ich glaube, einer MS Birkin oder sowas, die ungefähr gleich groß ist wie er selber, mit der aus irgendeinem SUV ausgestiegen ist letztens. Und das zweite sind diese Männerhandtaschen der 80er Jahre, diese kleinen viereckigen Dinge mit der Schlaufe am Handgelenk. Ein wirklich hässliches Modeobjekt.
Okay, also das sind deine prototypischen Handtaschenmänner, Eva, mit dir?
Ich denke auch an zwei Sachen. Also erstens an Jacob Elordi, also an den Schauspieler, den man aus Wuthering Heights oder Saltburn kennen könnte. Oder auch von Kendall Jenner, die sollen ja jetzt daten. Aber unweigerlich, was mir auch in den Kopf kommt, als Kind wurde mir irgendwie so dieses Bild eingetrichtert, also in Salzburg, ich bin in Salzburg aufgewachsen, ist diese typische Logo Louis Vuitton Tasche sehr präsent. Und dann gibt es so dieses Paar quasi, sehr klischeehaft, wo dann der Mann halt die Louis Vuitton Handtasche der Frau trägt. Ja. Das wurde immer sehr verpönt. Und diese Männer standen auch immer so ein bisschen verloren herum, eigentlich drauf wartend, dass die Frau ihre Handtasche wieder abnimmt und waren immer so, als wäre es so ein ganz fremdes Objekt, ja, die zwei Sachen.
Das war die Speerspitze irgendwie.
Ich habe mich so intensiv jetzt mit dem Thema beschäftigt, dass alles verschwimmt. Aber ich denke in erster Linie, glaube ich, an Fußballer, die zum Training gehen und riesige Designertaschen tragen. Ich bin halt sehr Fußball. Aber lasst mich kurz erklären, warum ich darüber spreche. Und zwar, es ist ein Phänomen tatsächlich, dass immer mehr, vor allem junge Männer, bewusst Taschen tragen, die eigentlich für Frauen entworfen worden sind. Eva hat ihn schon genannt, Jacob Elordi trägt zum Beispiel Bottega Veneta, Shopper um die Schulter. Timothée Chalamet borgt sich, also zumindest legen das Paparazzi-Bilder nahe, die Hermes-Taschen von seiner Freundin, Partnerin Kylie Jenner aus. Und zum Beispiel der Schauspieler Pedro Pascal hat damit dazu beigetragen, dass ein richtiger Hype um eine Chanel-Tasche entstanden ist, so eine bisschen boxy Schultertasche. Dabei entwirft die Marke eigentlich nur Women's Wear. Der Trend ist eben nicht ganz neu. Wie gesagt, das kommt ganz stark so aus dem Sportler-Eck, also auch aus der Rap-Szene. Und du hast schon David Beckham genannt. Und eigentlich ist es so, dass diese Männer, die Taschen tragen, so in den Nullerjahren oft so als metrosexuell belächelt worden sind, oft auch regelrecht herabgewürdigt worden sind. Jedenfalls, ich habe auch mit der Gründerin von Amour Infini, mit der Doris Bingler, gesprochen. Die betreibt ein Geschäft für Secondhand-Designer-Taschen und sie hat mir erzählt, ja, dass sie das auch beobachtet, dass immer mehr junge Männer kommen. Und erst neulich war eine Frau bei ihr, eine Kundin mit ihrem Freund, und der Freund hat dann auch sich irgendwie, fand eine Tasche ganz gut, die eigentlich für Frauen entworfen ist, eine Gucci-Tasche, und dann hat er erst mit sich gehadert, dann sind sie wieder gegangen und dann ist er nach einer Zeit zurückgekommen und hat die Tasche gekauft, weil sie ihm so getaugt hat. Also offensichtlich gibt es da irgendwie so eine, ja, ein bisschen einen Shift. Ja, nehmt ihr das wahr im Stadtbild?
Ich nehme es in meinem Schrank wahr.
In deinem Schrank,
ne,
ja.
Ich finde das voll gut, weil diese klassischen Männertaschen, das war halt früher, also abgesehen von diesem 80er-Jahre Handgelenksbaumler, war es halt echt so eine Messenger-Bag eigentlich, die du dir so über die Crossbody über die Schulter hängst. Oder halt Rucksack, also alles irgendwie natürlich ein bisschen so, ja, aber weißt du, wenn du viel Rad fährst, ich fahre ja zum Beispiel immer mit dem Rad und habe vorne keinen Korb.
Ich mag aber einfach keine Rucksäcke.
Ja, es ist sehr oft ein bisschen, es ist natürlich, verteilt sich das Gewicht gut. Aber jedenfalls für andere Gelegenheiten und so, und wenn ich einfach nie aus irgendwelchen Gründen schaffe, ich es einfach nicht ohne Tasche auszukommen. Und kann, ich habe immer zu viel mit für nur die Sakko-Tasche. Trage auch natürlich jetzt fast nie Sakkos. Und brauche das immer in Taschen am Abend. Und dann finde ich es aber schon ganz nett, dass man jetzt irgendwie nicht geschämt wird, wenn man sagt, man kauft sich einfach so zum Beispiel diese Jacquemus, diese kleinen Taschen, die ja von der Form her total unisex sind, und wo nur die Größe dann vielleicht so kodiert ist, dass du sagst, das ist eher eine Damentasche. Und ich finde, das ist so ein nice additional Register, ist einfach die. Das, also ich finde es befreiend.
Ja, Eva?
Ja, also mir fällt es auf jeden Fall auf, im Stadtbild und in meinem Freundeskreis, wobei ich sagen muss, es fällt mir auch gleichzeitig immer weniger auf, weil es in meinem Umfeld schon so normal ist. Also es haben wirklich die meisten meiner Freunde schon, gehen halt mit Taschen irgendwie aus dem Haus.
Zum Beispiel große Taschen, kleine Taschen, Designertaschen.
Designertaschen Klatsch. Weniger. Klatsch gar nicht. Nein, es sind klein und groß von bis, aber wirklich so Schultertaschen meistens. Also wirklich so die man halt früher wahrscheinlich als Frauenhandtaschen.
Und auch nicht mehr diese, ich finde, begonnen hat ja auch das so ein bisschen mit diesen Baumwollbeuteln.
Diesen, genau.
Genau,
das, die man nur über eine Schulter hängt quasi.
Ja, aber das ist auch ein bisschen, jetzt nicht mehr so trendy. Es sind eben jetzt diese großen Taschen.
Ich finde, Freitagtaschen waren so früher die einzige Männertasche.
Stimmt, damit hat es ein bisschen angefangen.
Architekturstudium.
Ich muss sagen, ich mag's. Also ich mag's optisch. Ich mag's aber auch deshalb, weil ich nicht mehr die ganzen Geldtaschen und Sonnenbrillen-Etuis meiner Freunde einstecken muss.
Ja, auch praktisch. Aber prinzipiell, was würdest du sagen, es gibt ja auch viele Männer, die jetzt wieder mehr Schmuck tragen, zum Beispiel, spielt auch da rein. Sehen wir da einen neuen Typ Mann oder ist es nur ein, ist es was Vorübergehendes? Du sagst, es ist schon, so, ist schon normal. Also ist es ein neuer Typ lustig, Mann, der mehr mit Mode spielt, der offener ist? Ja.
Lustig, dass es eben einerseits so entsteht in diesem doch Hyper-Testosteron- schwangeren Fußballer, Rapper und so, ne? Und so die dann diese Echtschmuckorgien und eben diese Taschen, also die Fußballer jetzt natürlich eher weniger, die Damenversion, aber auch irgendwie immer mehr und so. Und also dass das ausgerechnet von da kommt und sich dann so propagiert und dazu führt, dass es dann irgendwie trickling down irgendwie in die breitere Mode rezipierende Gesellschaftsschichten zu was anderem wird, das es ursprünglich eigentlich gar nicht ist oder so.
Ich glaube beides. Also ich glaube schon, dass es gerade auch wirklich ein Trend ist. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder ein bisschen abflacht. Aber ich glaube schon, dass es bleiben wird in dem Sinn, dass wir halt Taschen nicht mehr so als Frauending wahrnehmen. Das glaube ich schon. Und zu den Männern, also ich habe auch das Gefühl gerade, also das ist auch Stichwort performative male. Manche Männer halt auch so feminine Codes irgendwie extra nutzen, um es auch so zu zeigen. Ich bin einer von den Guten.
Auch, ja, voll. Das war nämlich ist auch eine, hätte mich auch interessiert, wie ihr das seht, ob das auch, ob vielleicht auch diese Manosphere mit ihren toxischen Männlichkeitsidealen dazu beiträgt, dass sich eben auf der anderen Seite Männer an Stilelementen bedienen, die jetzt in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen queer-coded waren, so wie eben Frauenhandtaschen tragen. Also ist es auch ein Statement?
Ich glaube, es ist ein Statement. Ich glaube nur nicht, dass immer was hinter diesem Statement auch steckt. Also ich glaube, es ist manchmal auch tatsächlich so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, der sich denkt, ich kimm jetzt meine Fingernägel und jetzt gebe ich noch meine Balenciaga City Bag oder irgendeine Nachbildung davon um die Schulter und dann wissen alle Girls so, bei mir sind sie sicher. Und ja, in Wahrheit halt gar nicht. Aber es ist also...
It's fashion, it's shallow. Also es ist halt nicht, die Moralinstanz, die hängt nicht automatisch an der Niete der Balenciaga-Tasche. Soweit, so gut, alles geklärt. Eine Sache ist allerdings noch offen, nämlich haben wir uns vorgenommen, am Ende für uns und für unsere ZuhörerInnen natürlich eine ganz konkrete Service-Stilfrage zu klären. Diesmal durfte ich sie mitbringen, nämlich, es ist wirklich etwas, das ich brauche das jetzt von euch, diese Information. Wie trägt Mann oder auch Frau, aber wie soll ich diesen Sommer meine T-Shirts tragen? Wie stecke ich sie in die Hose? Stecke ich sie in die Hose? Mache ich, das kenne ich zum Beispiel nur aus der Fernsehserie Queer Eye, da sagt dieser Stilberater, man soll den French Tuck
machen.
Nein,
auf keinen Fall den French Tuck.
Oder, ja, okay, das ist schon vorgegriffen. Oder, das habe ich letztens auch gesehen auf Social Media, oder besorge ich mir ein Crop-T-Shirt, das einfach ungefähr auf der Höhe des Hosenbunds aufhört. Bin jetzt nicht so groß, vielleicht für mich einfach nicht die beste Lösung. Aber ja, ganz hineingesteckt, irgendwie so halb hineingenudelt, irgendwie anders. Saum nach oben geschoben. How do you do it?
Ich habe kurz eine Randnotiz. Es war jetzt vor kurzem ist ein Mann am Ring vor mir vorbeigejoggt, der so total unironisch zum Joggen ein T-Shirt anhatte, das so unter der Brust abgeschnitten.
Solarplexus.
So wie Pamela Anderson früher.
Also Bauch, ganz bauchfrei.
Ganz bauchfrei, aber schon noch ein T-Shirt, aber so und ganz knapp unter der Brust. Abgeschnitten. So.
Und du hast dir gedacht?
Das ist interessant, so ein interessanter Look.
Und wenn ich damit ins Büro kommen würde?
Ja, würde ich mir auch denken. Interessanter Look.
ja, also nicht so, was man nicht tut, finde ich, ist das T-Shirt nur so vorne.
Ja, aber sag warum, Eva, sag's warum, was der Grund ist und wie er heißt.
Es ist Millennial Cringe. Es ist ganz unangenehm zu anschauen. Du weißt ganz genau, die Person hat einfach, wie sagt man da, den Anschluss verloren.
So, also das war mal a thing, oder was?
Ja.
Das ist der French Touch.
Das war das Ding. Also das war in den 10er Jahren, würde ich sagen. Und es ist eben aus Queer Eye, der hat, ich habe vergessen, wie er heißt. Genau, er hat diesen French Touch, diesen Ausdruck geprägt. Nämlich eben genau, dass du eher die Bluse als das T-Shirt, aber auch beides, nur vorne reinsteckst. Und es war wirklich so, auch als so diese Street-Style-Bilder aufgekommen sind, das war der Look.
Also aber es war doch auch so ein bisschen, um so Gürtelschnallen zu präsentieren, oder?
Richtig, genau.
Also diese protzigen, die man mal. Ich glaube, wenn man es ganz, also wenn man es lange genug durchzieht, dann kommt es sich irgendwann wieder. Also man kann
alles kommt wieder.
Stur bleiben und in 10 Jahren ist man wieder in. Aber aktuell würde ich
aber
davon
French,
abraten.
French, warum French? Hat das, haben die Französinnen, Karin Rothfeld, Emmanuel Erlt hatten die das alles so? Aha.
Aber ich würde, ehrliche Antwort, da finde ich, hängt es ein bisschen vom Hosenbund ab. Also wenn du eine hochgeschnittene Hose anhast, würde ich sagen, das ist jetzt mein ernst gemeintes Stilrat, dann hineinstecken.
Aber überall.
Genau.
Also richtig.
Richtig. Genau. Und nicht in Mushroom. Also wisst ihr, was Mushroom ist?
Das ist dann so raus.
Das ist so rausblodert.
Oh Gott. Ein Midriff. Ein Schwimmreifen. Ein künstlich erzeugter Textilschwimmreifen.
Und wenn es ein tiefer Hosenbund ist, dann würde ich sagen, tendenziell raushängen.
Ja, das war in den 90er Jahren auch zum Beispiel. Da wäre es, hätte man sich eher, ich weiß nicht was, zweigeteilt, als das ganz reinzustecken. Mhm. Weil das die 80er Jahre noch so nah waren.
Ja, sicher.
Ja, auf dem Laufsteg gibt es auch Männer, die dann, da wird das Anzug so gestylt, dass sogar unterm Anzug das Hemd raushängt. Das ist mutig.
Ja, das finde ich schwierig.
Ja, also ich glaube, ich würde sagen, T-Shirts sind ja auch kürzer geworden. Mhm. Also auch wenn du es nicht reinsteckst, dann hören sie ja, also dann hast du es ja jetzt nicht hängen bis irgendwo.
Aber das finde ich generational, das finde ich schon sehr junge
Männer.
Ja,
also ich muss sagen, in meiner Generation, keine Ahnung, so pauschal kann man das nicht sagen, in meinem Freundeskreis ist das schon wieder eigentlich ein bisschen over, dieses Bauchfrei. Das war die letzten 2 Jahre sehr groß, dass die Männer auch so, nicht ganz bauchfrei, nicht so wie den Herrn, den du da beobachtet hast, aber halt so, dass so das T-Shirt kurz vor dem Hosenbund so ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter aufgehört hat.
Aber selber mit der Nagelschere
dann? Und jetzt
dann?
Ist es schon wieder ein bisschen pretentious.
Ich glaube, manche Männer kaufen sich unabsichtlich zu kleine Sachen.
Also die haben häufiger oft, mal. In meinem Freundeskreis wurde dann einfach oft in der Frauenabteilung geshoppt. Also wirklich diese kürzeren, taillierten Shirts.
Ich kaufe im Museumsshop manchmal die größte Kindergröße, wenn irgendwie, weil dann sind die Motive von irgendwelchen T-Shirts oft lustiger. Aber ihr habt es jetzt für mich, finde ich, abschließend geklärt. Ich kann guten Gewissens.
Was wirst du machen?
Ja,
ich habe auf TikTok übrigens habe ich eine Influencerin, sie kommt mir immer wieder unter, die das Shirt in den BH reinsteckt und dann trägt sie das so asymmetrisch. Also vielleicht.
Ich mache das, ja.
Für dich schon, ich weiß nicht, ob ich dir damit helfen kann.
Ja, das ist auch schwierig für unsere HörerInnen, weil sie uns nicht sehen. Aber ich wollte gerade sagen, ich mache das, wenn mir T-Shirts zu lang sind, dass ich das so hier eben unter den BH so reinnudel. Und ich finde, es schaut aber immer, kann man nur machen. Es schaut schon ein bisschen chaotisch. Es schaut halt so aus wie.
Ist es jetzt schon der Look?
Ich habe
ich könnte dann beginnen, so, das ist die Lösung, das mache ich. Ich kaufe mir, oder ich habe das. Ja, diese Fitnessstudio, diese Herzmesser brauche ich auch. Ich bin ja eben schon.
Stimmt, das erfüllt gleich mehrere Zwecke. Wie super.
Genau. Und dann kann ich das links und rechts hinein nach oben tacken.
Genau.
The Vienna Tuck.
Dann bist du gut gestylt und gesund.
Genau, aber super. Man macht das nicht vorne, gell? Also nicht so. Okay, entweder seitlich oder hinten. Nur, dass unsere Haare innen.
Machen wir in der übernächsten Folge, zeigen wir uns dann so. Da holen wir auch das Videoteam. Nächste Woche, nächstes Mal kommen wir ja in Baby Dolls in 14 Tagen. Also danke für diese abschließende Klärung, Anna, für mich. Wichtige Frage. Ich hoffe auch ihr, liebe ZuhörerInnen, konntet euch aus dieser stilvollen Stunde etwas mitnehmen. Weil wir gerade erst anfangen und sowieso wäre es für uns super, wenn ihr diese Folge, wo auch immer ihr sie gehört habt, bewertet, idealerweise gut, kommentiert, uns weiterempfehlt, vorbeischaut auf der Homepage diepresse.com und diepresse.com/lifestyle. Und auf Instagram gibt es uns auch, nämlich als diepresse.schaufenster. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis bald.
der Lifestyle-Podcast des Presse-Schaufensters. Von und mit Eva Dinewitzer, Valerie Zehethofer und Daniel Kalt.